Aha.
Okay, es nimmt auf. Alle bereit?
Yes, baby.
Yes.
Es ist wieder soweit, es ist wieder soweit. Hallo zusammen und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Hallo. Hallo.
Wer ist denn dabei heute überhaupt? Bin ich allein? Klok, klok.
Nein, Jim ist da, den kann ich sehen.
Und der Raul ist auch da, den sehe ich auch.
Ja.
Wer ist heute dran? Ich bin noch dran heute mit neuer Folge.
Nein,
oder?
Nein. Jim ist auch nicht dran.
Sondern? Was?
Ich bin
echt?
Dran.
Oh, haben
ja.
Wir wieder.
Ich bin dran. Ich bin heute wieder für den Mainstream zuständig, aber das mit einem selbstironischen Unterton, wie man das hoffentlich erkennt und wenn nicht, auch egal. Ich sag mal den Titel der heutigen Folge und zwar 4 Alben zum Niederknien aus den verteufelten 80er Jahren.
Zweite Episode, ne? Wir hatten schon erste.
Ja genau, wir hatten eine Episode und zwar Alben zum Niederknien, das habe ich, also eine kleine Serie, die ich hier innerhalb unseres Podcasts pflegen möchte und da haben wir über Jeff Buckley und Grace gesprochen. Ich habe heute nochmal in das Album reingehört, ich finde das immer noch so überragend gut. Also wer das Album nicht kennt, gerne die Folge mal dazu anhören. Vielleicht werden wir irgendwann auch so professionell, dass wir die Nummer dazu, die Folgennummer dazu nennen können.
Schaffen wir das denn noch mit dem Niederknien in unserem Alter?
Ja. Oh, ich habe auch mal überlegt.
Ob wir wieder aufstehen, ist eine andere Frage.
Okay.
Nein. Also, und zwar setze ich, was der rote Faden, also es sind 4 Alben. Ich war Anfang der 80er 14 und habe meine ersten musikalischen Erlebnisse oder Erfahrungen auch 78, 79, 80 gemacht, konnte dann mit Anfang 80 mir auch zum ersten Mal vom Taschengeld die ersten Alben auch kaufen. Und so ein gekauftes Album, wenn es dir gut gefällt, ist natürlich eine besonders intensive Erfahrung, die einen verbindet und dann, mit dem man ganz speziell die in Erinnerung hält. Und wenn das Album dann auch noch dich so über Jahre oder Jahrzehnte fast noch verfolgt, dann vergisst du das nie. Und ich möchte gern 4 Alben aus dieser Erinnerung meiner Jugend, sagen wir mal, heute nennen. Und die haben alle diesen bestimmten roten Faden. Nämlich, sie haben alle bei mir den Eindruck hinterlassen, das ist jetzt so phänomenal, das ist so fortschrittlich, was der Künstler mit diesem Album macht, das muss hängen bleiben und der Lauf der Rockgeschichte, der Rockmusik wird sich nach diesem Album ändern. Das wird so großen Einfluss haben. Ergebnis ist, das war nie der Fall.
Ja, das sind, eine Frage, das
ja, gerne, ja.
Ist ein Album von XTC dabei?
Nein. Nein, ist es nicht. Nein.
Schade.
Ja. Und ich fange einfach mal an, von vorne. So. Und zwar, ich habe mir noch notiert, Alben, die Rockmusik neu definieren. Und jetzt, nach diesen Alben, werden die 80er anders. Und es gibt noch mehr als Phil Collins und Kajagoogoo in den 80ern. Und die Rockmusik muss darauf reagieren, das war dann nicht so, wie ich eben schon gesagt habe. Ich fange wie immer chronologisch an mit dem ersten Album aus dem Jahr 1980, was mich absolut umgehauen hat, was ich damals schon für wahnsinnig experimentell, unsere letzte Folge war ja auch Richtung experimentell sehr stark unterwegs, ich mache das quasi weiter. Obwohl ich der Mainstream-Experte bei uns bin, fange ich experimentell an. Und zwar mit einer Herzblut-Band, einem Herzblut-Album. Das sind die Talking Heads mit Remain in Light aus dem Jahr 1980. Meiner Ansicht nach ihr Opus Magnum. Und es ist ihr 4. Album. Sie haben tatsächlich auch nach 40 Jahren hat dieses Album nichts von an Faszination für mich verloren. Früher haben sie ja, also auf den ersten 3 Alben so richtig einen klassischen New Wave oder Post-Punk gemacht. Ne? Die sind auch heute alle noch knusprig und frisch, kann man sich gerne anhören. Und dann haben sie ein Stilbruch meiner Ansicht nach gemacht mit diesem Remain in Light. Sie sind ganz anders an die Produktion herangegangen. Sie haben viel experimentiert. David Byrne, der Kopf der Talking Heads, hat improvisiert beim Gesang. Das ganze Album ist produziert worden von wem wohl?
John Leckie, keine Ahnung.
Nee, Brian Eno.
Oh, ja. Mhm.
Brian Eno und David Byrne übrigens haben nach diesem Album das legendäre My Life in the Bush of Ghosts, das wir, glaube ich, auch alle kennen. Ne?
Also eine der besten Platten, die man überhaupt kennt. Mhm,
genau. Oh, das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass so. Ja, das ist jedenfalls aus der Ecke kommt das jedenfalls und trägt diese Seele der Musik. Wir machen was neu. Auf diesem Album findet man tatsächlich vielleicht sogar zum ersten Mal oder ziemlich frühzeitig in der Rockmusik Verbindungen afrikanischer Polyrhythmik. Man hat ein bisschen Worldbeat dabei, man hat ein bisschen Afropop dabei, Funk, New Yorker werden funkig, Postpunker, die funkig werden, ist ja auch nicht so ganz üblich. So wie ich gelesen habe, haben sie teilweise Fehler, die bei der Produktion entstanden sind, bewusst auch drinnen gelassen, um genau das Experimentelle zu unterstreichen. So, genug gelabert. Wir fangen an mit unserem ersten Titel heute. Und zwar ist das göttliche Once in a Lifetime. Ich glaube, das ist sogar der Eröffner. Kennt man später dann auch, weil es auf einem Live-Album dann der Talking Heads, glaube ich, nochmal ein großer Hit geworden ist. Aber ich finde diese Version sehr viel besser. Bitteschön.
Behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Wieder ein Genuss.
Wahnsinn.
Bekannt? Kanntet ihr das? Kennt ihr das?
Selbstverständlich.
Ja, Stefan, du?
Ja, ich kenne also die
Talking
also
Heads
überwiegend durch dich. Also okay. Kennst du ja ein bisschen länger. Dann hatte ich auch die Gelegenheit, mal reinzuhören und
Also wenn ihr mit 14 so eine Musik hört und dass das so irgendwie man das Gefühl bekommt, das ist mal, da entwickelt sich was. Rockmusik, ja.
Also für mich war das, gerade was die Rhythmik angeht, eben dieser totale neue Horizont.
Ja,
da war okay. Alles dann drin. Ein Jahr später dann diese Produktion mit Eno, My Life in the Bush of Ghosts.
Ja.
Auch sensationell mit allen möglichen Versatzschnipseln, irgendwelcher Tape-Aufnahmen, diversester und krudester Provenienz. Tina Weymouth, hat sie Bass gespielt, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, genau.
Die hat dann ja den TomTom Club eröffnet, 81, glaube ich, der dann später bei der Hip-Hop-Community total populär wurde, also funky Kram. Mhm. Ist auch irgendwann mehrfach remixed und neu aufgenommen worden. Mhm. Jerry Harrison selber Solo-Platten gemacht, die aber nicht diesen Standard hatten. Man merkt eben schon, dass der Burn da den Zündfunken hatte.
Ja, genau. Also mit den Burn-Solo-Alben der letzten 20 Jahre kann ich nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen. Danach kam eigentlich der richtige kreative Durchbruch mit Burning Down the House von Talking Heads. Das kennt man vielleicht heute auch noch.
Alter Fetenklassiker.
Aber wie gesagt, an diesem Album hängt mein Herz. Und wenn man sich überlegt, damals mit Supertramp, und dann hört man so Musik, dann kann man vielleicht diese Andersartigkeit besser verstehen. Wenn man weiß, was sonst für Musik im Radio lief, und dann kommt sowas. Das war, also ist ja heute noch sehr speziell. Ne? Das würde heute auf 1 Live zum Beispiel, glaube ich, nicht mehr laufen.
Gutes Beispiel für New Wave, also eine völlig neue Richtung, wie immer man das jetzt dann interpretieren möchte. Und das kickt bis heute.
Ja, wunderbar. Dankeschön. Also das ist so ein bisschen der Grundgedanke, warum ich das Album genommen habe, ist klar geworden.
Auch mein Lieblingsalbum.
Ah,
von
schön.
Oh, schön, okay. Also ich war, als ich 14 war, war es fast 91.
Ja,
also, gut, okay. Und ich hatte ein ähnliches Erlebnis dann mit Nirvana.
Ja, alles klar. Ja.
Aber es ist natürlich, ja. Da kam auch, deshalb kenne ich auch deine dein ja, Gefühl und Eindruck von der Zeit? Du denkst, okay, das ist jetzt was ganz Neues, was hier anfängt. Und
wie gesagt, mit 14 und mir war das bewusst und ich dachte, ja, das ist was anderes. Die 80er werden jetzt ganz anders und wie gesagt, und dann waren wir dann noch bei In the Air Tonight von Phil Collins. Okay, ich reite da rum auf Phil Collins. Warum? In der letzten Folge habe ich auch einen Phil Collins-Witz gemacht, der offensichtlich nicht gut angekommen ist.
Nein.
Ist auch egal. Okay, so. Allerdings, jetzt kommen wir bei dem nächsten Album, reden wir nicht über Phil Collins, sondern wir reden über
Genesis.
Nein.
Frank Sinatra.
Nein. Wir reden über, ich sag, aha, das Album ist aus dem Jahr 82. Also
Peter Gabriel.
Ja, natürlich. Wir reden über Peter Gabriel und sein, damals hieß das Album Peter Gabriel 4 oder 4. Der hat ja seine Soloalben zunächst mal einfach nur durchnummeriert. Und heutzutage heißt das Album Security. Mhm. Wisst ihr das noch mit dem Cover, mit diesem komischen Maskenende? Ja,
Menschen,
das Album fand ich so irre. So, also, das war auch Polyrhythmik, afrikanische Musik war auch da drin.
Wer war denn der Schlagzeuger? Was ist das?
Biko drauf?
Nein, Biko ist davor. Biko ist auf der 3, okay, wo die Kate Bush mit drauf. Biko ist auch, also das ist auch das Vorgängeralbum auch für mich. Ja, wie gesagt, nach dem Album kam natürlich dann So und das war dann nochmal eine ganz andere Story. Aber ich bleibe jetzt bei dem Album 4, Peter Gabriel, Security, was leider in seiner Diskografie immer so ein bisschen untergeht. Unter anderem hat es auch für Furore gesorgt, weil es tatsächlich die einige Titel davon für den Film Birdie von Alan Parker eine Rolle gespielt haben.
Ein ganz toller Film.
Ein ganz toller Film. Stefan ist, glaube ich, dafür.
Robin Williams?
Nein, das ist jemand, der denkt, der will von einem Dach springen und fliegen.
Also das ist nicht mit, also.
Ist das der, nicht der Arzt von ihm?
Nein.
Das ist ein anderer Film. Das ist dieser Typ, der, wo, es gibt diese ja, ich kenne den Film. Da sieht man einen jungen Mann, der sitzt mit nacktem Oberkörper in einer Zelle. Ja, ja. Und
fällt der Schauspieler gerade nicht ein.
Das ist nicht Robin Williams.
Genau, und da entwickelt diese Musik auch nochmal eine irre Wirkung in diesem Film. Also jedenfalls, das ganze Album ist...
Games Without Frontiers, ist das von der?
Nein.
Auch auf
der 3.
Und das war 79 schon?
Nein, 80. Wir sind jetzt im Jahr 82.
Okay, also das war ja auch ein Hammer.
Ja, genau. Also jedenfalls, leider heute ein bisschen vergessen, aber da, übrigens witzigerweise, Peter Gabriel hat das Album auch auf Deutsch aufgenommen. Gibt es eine deutsche Version von dem Album.
Echt?
Aber okay, ich habe lange überlegt, um die Brillanz dieses Albums anhand eines kleinen Soundschnipsels euch vorzustellen. Die Tiefe, es ist sehr düster, also so düster war Peter Gabriel danach nie mehr. Und ich habe mich tatsächlich entschieden, Stefan, für den Song Rhythm of the Heat, ein absolute Tour de Force. Er singt auch so gut wie eigentlich danach nie mehr, denke ich mal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt euch eine Meinung dazu bilden.
Subconscious uncertain, I'm showered with the dust. The spirit enters into me and I submit to trust. Smash the radio.
Outside voices, yeah.
Smash the watch.
Count death into shreds.
Smash the camera.
Cannot steal away the spirits.
The rhythm is around me. The rhythm has control. The rhythm is inside me. The rhythm has my soul.
Zu unterbrechen.
Ziemlich modern produziert.
Ja.
Vergleich das mal mit irgendeiner normalen Rockkapelle. Mann.
1982.
Aber ne? Auch schon 80 war er sehr modern in der Produktion.
Ja, 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 ja. Aber das gibt doch ein ganz anderes Bild der 80er, ne? Wenn man sich gerade diese zwei Alben anhört, wie modern und frisch die heute noch klingen.
Also ich finde auch, ne, wenn die 80er sind gar nicht so schlecht, wie viele Leute das denken. Trotzdem ist das hier für mich 80er Sound auf jeden Fall. Das ist unverwechselbar, okay, die zwei, auch die Talking Heads vorher.
Ah, wirklich? Das kann ich so gar nicht hören. Für mich ist das frisch. Ich höre die 80er da nicht raus.
Es klang ein bisschen wie das Schlagzeug-Intro dann von Phil Collins, oder?
Okay, Retourkutsche, danke.
Nein, aber ich meine das auch gar nicht so negativ, ne? Also das ist ein Sound, was für mich sich dadurch zeichnet, das ist sehr clean. Und man merkt, das ist ein Sprung in der Produktion, also das war diese Zeit, wo man wirklich in Richtung ganz klare, so, du hörst wirklich, du kannst die Instrumente sauber trennen und das ist für dieses Stück wirklich super gut, finde ich.
Also das ganze Album muss man sich anhören, der war ja damals schon berühmt, der war der Sänger von Genesis gewesen, der hatte drei Alben schon, die sehr populär waren, da war die Games Without Frontiers mit Kate Bush, war ein Riesenhit und dann kommt er mit so einem Album, was eher experimentell düster ist, also ich kann das nicht oft hören und danach kam dann So, dann wurde er ja extra zum Megastar. Also dieses Album ist in seiner ganzen Einsortierung in seiner Karriere ganz speziell, das kannst du nicht so nebenbei hören. Ne? So gut, Peter Gabriel kann man eh nicht so nebenbei hören, oder?
Aber, bis auf so, ja. Diese Studiotechnik, die dir da hatten, also der war ja immer sehr an Technik interessiert. Das hat man ja auch bei seinen Videos dann umgesetzt gesehen, die immer richtungsweisend waren.
Ja, ja.
Die Soul selber finde ich aber musikalisch nicht so spannend wie das jetzt hier, weil das einfach noch ein, ich weiß nicht, viel luftigeren, freieren Sound hat.
Ja. Ja, nein, aber gut. Das ist schön, dass ihr mir da folgen könnt. Jetzt kommen wir zum nächsten Album. Wir sind jetzt im Jahr 84. Also wir waren 80, 82, 84. Einer meiner absoluten Lieblingssänger, über den, glaube ich, habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen. Leider Gottes heute noch extrem unbekannt, also nur bei Insider bekannt. Ich nehme mal an, du kennst ihn, ne?
Auch ein absoluter Tüftler und
genau.
Gott im Produktionsraum.
Genau, das ist nämlich der Ex-Sänger von Japan, einer der berühmten New Wave Bands, und es handelt sich um David Sylvian. Ja, damals weiß ich noch auf Partys, was hörst denn du für Musik? Und ich dann begeistert gesagt habe, David Sylvian spricht. Also eigentlich fast für heute auf Partys, wenn du den Namen David Sylvian kennt leider immer noch keinen. Er ist einer aus seinem...
Ich kenne ihn auch nicht. Ohne dich zu enttäuschen zu wollen.
Ja, wir sehen sprachlose Leute hier.
Ja, ich mache schnell weiter.
Aber umso spannender wird das.
Er hat eine sehr eigentümliche, sofort erkennbare Stimme, die mich auf Anhieb angesprochen hat, die ich wirklich liebe. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Und zwar, welches Album? Ich mache das mit dem Album Brilliant Trees aus dem Jahr 1984, sein erstes Solo-Album, was damals schon für Furore, also einen kleinen Kreis für Furore gesorgt hat, weil es nämlich, es ist kein experimenteller Rock, sondern es verbindet eher Rock und Jazz miteinander. Also ganz vorsichtig formuliert. Ne? Und auch heutzutage nennt man das auch Ambient, ne? Oder zumindest die Uranfänge von Ambient. Der liebe gute Sting, ja, kam ein Jahr später mit seinem ersten Soloalbum Dream of the Blue Turtle raus und alle Welt waren begeistert. Ne? Und ich fand das nur langweilig und dachte, das, was David Sylvian ein Jahr vorher gemacht hat, ist doch viel besser. Wie gesagt, wer Sting ist, wissen heute alle. Ne? Und wer David Sylvian ist, haben wir ja. Selbst in diesem Raum kennen nicht alle. Ja. Also ich finde, okay, anderes Thema, andere Sendung. Ja.
Also er war immer bei der Plattenkritik, wie es damals hieß, immer hoch im Kurs. Also alle Platten von dem, seit der ersten Scheibe von ihm Solo.
Ja, genau.
Auch Japan war schon immer sehr renommiert. In Japan ganz groß, auch durch diese clean, sehr, sehr eigenen Sounds. Seine total eigentümliche Art zu singen, das hat nicht nur mit der Stimme zu tun, sondern durch die komischen Linien, die er da singt. Und der ist ein absoluter Soundtüftler. Ganz toll.
Ja. Da können wir einen Bogen schlagen, nämlich zu Holger Tschukai von Ken, ne, der mit ihm dann ein paar Jahre später, in den 90ern, sehr experimentelle Alben aufgenommen hat. Wie gesagt, er hat auch sehr viel Experimentelles gemacht, die muss man sich Zeit für nehmen, ist nicht unbedingt meins, aber er hat auf jeden Fall auch sehr eher hörbare Sachen gemacht, wie das, was ich jetzt auch anspiele. Ja, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, das ist nämlich der Titeltrack Brilliant Trees, der mich seit Jahrzehnten eigentlich begleitet als Trostspender, als er ist sehr melancholisch und liegt mir sehr am Herzen, und den bitte nach einer Minute anspielen.
I'll question myself again. Is this grip on life still? Step I take leads me so far away. Every thought should bring me closer home. There you stand, making my life possible. Raise my hands up to heaven.
Der Song ist eher untypisch für das Album, weil das Album ist sonst ein bisschen jazziger. Aber wie gesagt, das Album ist fantastisch. Die Musik berührt mich.
Ja, ist ein sehr schönes
stark. Ich finde, ich bin nach wie vor großer Fan, und ich finde Secrets of the Beehive, das Nachfolgealbum, eigentlich noch besser. Das ist eines meiner Alben für die Insel. Aber wie gesagt, David Sylvian und dieses Album, als ich das damals gehört habe, dachte ich, okay, das muss Einfluss haben. Und was gab's zum Schluss? Das Ding mit Dreams of the Blue Turtle. Entschuldigung.
Hat sich immerhin einen Sack voll Jazzmusiker ins
Auto gepackt. Ja, genau, alles klar. Nee. Aber Stefan, für dich ganz neu, ne? Aber diese Stimme ist sehr speziell, aber ich liebe diese Stimme. Ich habe sie von Anfang an gemocht. Ich finde, das ist einer meiner absoluten Lieblingssänger. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum es ihm nie großartig gelungen ist, wirklich großflächig keine Karriere zu machen.
Ja, ist auch, also ich, sehr interessant für mich. Also ich, wie gesagt, ich mag auch, es ist sehr Synthesizer-lastig, also sind zwar, Geige, also Violin, was man im Hintergrund, aber das ist Synthesizer-Violin, ne? Das ist sehr gut gemacht, also sehr gut, finde ich, ausbalanciert zwischen dieser Stimmung, dieser Atmosphäre und seinen Stimme, die in der Tat wirklich toll ist. Ein sehr melancholisches Stück, aber sehr schön.
Ja. Jim, du wolltest noch was sagen?
Mir fällt was ein, weil so eine Art der Produktion, das ist jetzt vielleicht ein gewagter Sprung, aber Stefan hat mal vorgestellt, Lena Platanos, und die hat in ihren Sounds ja immer sehr komisch reingesprochen manchmal, aber die hat auch wirklich unglaublich innovative Dinge schon Anfang der 80er gemacht, und das wäre sicherlich auch nochmal eine Entdeckung wert, denn die Platten sind sehr schwer zu kriegen zum Teil. Es gibt jetzt ab und an Wiederveröffentlichungen, aber da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken natürlich, als das ohnehin schon gute Stück, was du damals gespielt hast.
Ja. Mhm. Diese drei Alben haben auch, abgesehen davon, dass sie alle experimentell sind, also das wird man beim letzten Stück ja nun auch, das ist kein Schadfutter gewesen, haben sie noch was gemeinsam. Sie haben nämlich gemeinsam, dass sie alle von Künstlern kommen, die bereits bekannt waren und was gemacht haben und dann in ihrer Karriere was gewagt haben. Ich mache jetzt mal was anderes. Das waren alles keine, also der David Sylvian als Japan war der schon.
Newcomers.
Genau, Talking Heads waren schon bekannt, Peter Gabriel war erst recht bekannt. Und dann haben die gesagt, so, ich mache jetzt mal was anderes, was ich wahnsinnig beeindruckend finde. Und jetzt am Ende, fast am Ende dieser Episode, komme ich zum Höhepunkt, nämlich die Band, die jetzt kommt, die waren absolute Chartbreaker. Die hat einen riesen Hit.
Welches Jahr?
Ich rede von dem Jahr 88. So. Wer könnte das sein? Soll ich mal die Hits nennen? Living in Another World, Give It Up, Happiness is Easy.
Ja, Talk Talk.
Talk Talk, genau das. Talk Talk waren absolut riesengroß, haben weltweit Erfolge gehabt. Ihr Color of Spring, glaube ich, war das Album mit einem Großteil der Hits. Also angefangen als typische New Wave, jetzt sagen wir ja Post-Punk-Band, ne? So ein bisschen Depeche Mode für Arme, wenn man es böse formulieren will. Ja, und dann haben die Spirit of Eden rausgehauen. Ein Album, was heutzutage noch so unglaublich frisch und lebendig klingt, so experimentell klingt, dass man gar nicht glauben kann, das ist aus den piefigen 80er Jahren. Ihr wisst ja, mein roter Faden ist, dass die 80er Jahre piefig sind, okay? Und zwar, das ist auf dem Label Parlophone erschienen und war auch nur mäßig erfolgreich damals, aber es gilt allgemein als Meilenstein der Popmusik des ausgehenden 20. Jahrhunderts, also die 90er werden hier direkt dazu genommen. Und gilt als eines der ersten wichtigen Post-Rock-Alben. Und zwar instrumentiert mit vielen Orchesterinstrumenten, allerdings sehr sparsam eingesetzt. Es wird sehr viel mit Klangteppichen experimentiert. Das war damals extrem progressiv, aber wie gesagt, sehr wenig experimentell. Ja, wie kann man dieses Album einordnen? Ambient kann man vielleicht dazu sagen, haben wir eben bei David Sylvian auch gesagt. Es gibt Einflüsse von Claude Debussy, Eric Satie oder auch, hör einer an, Ornette Coleman aus dem Jazz. Ich habe dieses Album erst spät entdeckt, also weit nach 88. Die ersten drei Alben habe ich damals mir im gleichen Monat gekauft. Dieses Talk Talk, Spirit of Eden erst sehr viel später und habe erst dann nacherkannt, was das für ein irre seinerzeit voraus gewesenes Album gewesen, eine scheiß Konstruktion, aber ihr wisst, was ich meine. Danach haben, also Polydor war damals, die haben die ersten paar Stücke gehört und die waren entsetzt und die haben richtig abgekotzt und gesagt, das kannst du nicht veröffentlichen. Aber der liebe Kopf von Talk Talk, nämlich der leider schon bereits verstorbene Mark Hollis, hat sich durchgesetzt und das zu Recht und hat ein, dieses Album und das Album, was danach ging, Laughing Stock, Alben für die Ewigkeit meiner Ansicht nach geschaffen, die auch heute noch, alles andere als easy listening sind, schwer hörbar. Und ich möchte jetzt tatsächlich zum letzten Titel kommen. Und der letzte Titel von dem Album heißt Desire. Habe ich lange nach diesem Titel gesucht, weil es schwierig ist, wieder hier was rauszusuchen, was ungefähr das Album darstellt. Aber ich denke, mit dem Titel kann man einigermaßen leben. Jedenfalls mit diesem Titel Desire möchte ich mich aus der heutigen Folge verabschieden. Ich hoffe, es hat einige angesprochen oder neugierig gemacht oder wieder erinnert, was die 80er Jahre hätten werden können. Zugespitzt formuliert.
Das stimmt, ne? Sie ja, gar
ja nicht. Ist ja gut. Ja. Jedenfalls danach, wir sind gerade im Jahr 88, kam dann Grunge und Britpop, das ist dann nochmal eine ganz andere Story.
Ein anderes Kapitel, aber auch vielen Dank für diese doch vier prägnante Alben.
Also für mich auf jeden Fall.
80er Jahren, für mich auch viel Neues, also 80er Jahren verbinde ich eher mit Noise Rock Musik aus New York. Aber auch, sehr spannend. Ich kenne Talk Talk, ich mag Talk Talk sehr. Also die sind in Frankreich, also die ganze Welt sehr erfolgreich geworden, aber waren in den 80er, 88 war ich ja gerade 12, also die hat man schon auf jeden Fall gehört. Und ja, das war ganz toll. Jim, möchtest du noch was abschließend sagen?
Viermal richtungsweisende Produktionstechnik auf ihre eigene, Weise. Das ist eine Platte, die kannst du natürlich in den Abendstunden hören. Vielleicht ist die Frage, ob man zu melancholisch sein sollte oder nicht, aber das ist herausragend. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, 88, 34 Jahre alt, crazy.
Ja, absolut. Ja, verrückt. Mhm. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wenn ihr uns frisch hört, dann ist das Wochenende nicht mehr weit weg. Die nächste Tankstelle ist vielleicht auch nicht mehr weit weg für einen Kaffee oder so. Wir hören jetzt in dem Stück noch Desire von dem Jahr 1997 von Talk Talk und freuen uns euch mal.
88, nicht 97, 88.
Achso, das ist aber ein Remaster von 97, okay, da steht hier. Mhm. Entschuldigung. Nein. 88. Ja, und übrigens, ihr könnt uns ja auf den üblichen sozialen Medien nochmal folgen. Auf Instagram gibt es jede Menge Reels als Ankündigung für die Sendungen. Tolle Bilder von super spannende Platten. Auf YouTube gibt es unsere Vinyl Express, eine ganz kurze und knappe Vorstellung von den unserer Ansicht nach interessantesten Platten, die es im Moment gibt auf dem Markt. Und genau, Facebook und an anderen Kanäle, da sind wir auch immer vertreten und freuen uns, wenn wir einen kleinen Daumen nach oben bekommen. Bis bald dann.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.